Ihr hört hier den Podcast «Interview aus dem Gefängnis». Es ist der zweite Teil des Gesprächs, das ich durch Ibonin mit dem Diego Gfeller geführt habe. Der Diego ist ein Strafverteidiger auf dem Platz Zürich und das Gespräch fängt damit an, dass wir vom Geständnisdruck ausgehend moralische Dilemmata besprechen, die das Strafjustizsystem in der Schweiz mit sich führt. Also direkt ins Gespräch. Zumindest die Strafjustiz ist nicht dafür sorgen, dass Geständnis sie frei von Druck zustande kommen. Sondern man hat relativ einen starken Druck mit Haft, mit Haftgründen, wo man relativ exzessiv ausleiht. Man kommt in geringen Sachen ins Gefängnis, in Untersuchungshaft. Und das erzeugt natürlich einen unglaublichen Druck, wo natürlich logischerweise nicht einfach frei ist und weil man jetzt das Gefühl hat, man will die Wahrheit sagen. Sondern es ist ein Abwägen. Ah, wenn ich ein Geständnis ablege, komme ich eine bedingte Geldstrafe über. Also mache ich das doch, weil es übel für die Gerechtigkeit mich einzusetzen und kämpfen. Aber dann sitze ich lang, verliere den Job, verliere die Wohnung etc. Also das ist einmal eine Güterabwägung, wo mir ja mal auch mitwirkt, wo man dann dem Klient halt sagt, schauen Sie, es gibt eine bedingte Geldstrafe. Warum nicht ein falsches Geständnis abgeben, dass man rauskommt?
Also du hast vorher moralische Dilemmata angesprochen. Ich finde das fast etwas Grösseres, als quasi mich mit den prozessualen Mitteln einzusetzen. Wenn ich die Ausgangslage sehe mit einem Geständnis, ob falsch oder nicht, kann einer die Haft abkürzen und kann gehen und es passiert ihm eigentlich nichts. Oder er setzt sich dafür ein und wird Monate und Jahre vielleicht noch weg sein, dann ist das eine schwierig zu beantwortende Frage, wo man aber in aller Ernsthaftigkeit mit dem Klienten muss besprechen, weil es geht um ihn und um sein Leben. Und etwas anderes, was ich ein bisschen schwierig finde an der Strafjustiz, ist das völlige Nicht-Glauben von Aussagen von Beschuldigten, aber quasi die Vorstellung haben, jemand, der eine Zeugenaussage macht oder irgendwie eine Geschädigte in einem Sexualdelikt, die sagt per se die Wahrheit. Und dass man da völlig andere Maßstäbe ansetzt, und dann kommt immer die klassische Frage von wegen, ja, wieso sollte der lügen? Und nicht erkennen, dass viele Aussagen gar nicht unbedingt mit gelogen sind, sondern falsch wahrgenommen worden sind oder unterschiedlich interpretiert sind. Und die Offenheit im Umgang, die finde ich manchmal fehlt gewisse Exponenten von der Strafjustiz. Mit Sicherheit nicht allen, und ich weiss, es gibt auf allen Ebenen, insbesondere bei der Staatsanwalt, ganz viele ganz Gute, die es richtig in Augenmass haben.
Führt denn die Strafjustiz zu gerechten Urteilen?
Ganz eine interessante Frage. Ich kann es mal so sagen, ich habe gerade vor kurzem ein Buch von Friedrich Dürrematt wieder in die Hand genommen. Und dort schildert er eigentlich eine alte arabische Sage. Es geht folgendes, der Prophet sitzt auf dem Berg und schaut oben runter und sieht dort eine Oase. Und in dieser Oase kommt ein Reiter. Der geht sein Pferd tränken und verliert einen Beutel voll Gold. Er reitet wieder davon. Es kommt ein zweiter Reiter, nimmt den Beutel voll Gold und reitet auch davon. Es kommt ein dritter Reiter. In der Zwischenzeit kommt der erste Reiter zurück, merkt, sein Geldbeutel ist weg. Und seine Annahme ist, es war der dritte Reiter gewesen. Und seine Reaktion ist, er schlägt den dritten Reiter. Der Prophet sitzt auf dem Berg und sieht das und erkennt quasi, da ist der dritte Reiter ohne eigenes Zutun erschlagen worden vom ersten. Und ruft Allah, was hast du für ein ungerechtes System? Allah sagt dann zum Prophet, du Narr, was weißt du schon von Gerechtigkeit? Das Gold, das der erste Ritter hat er dem Vater vom zweiten Ritter geklaut. Der dritte Ritter hat die Frau vom ersten Ritter vergewaltigt. Und was der Prophet wahrgenommen hat, ist eigentlich eine Ungerechtigkeit. Und tatsächlich war es aber so, dass durch all das, was man sieht, was passiert ist, Gerechtigkeit erst entstanden ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, unsere Justiz funktioniert so. Sie sind wie der Prophet, der nur von außen etwas wahrnimmt, aber gar nicht die Hintergründe erkennt.
Ja, weil sie sich gar nicht für das interessiert.
Weil sie es manchmal auch gar nicht erkennen können.
Und ja, aber man versucht es ja nicht einmal. Also es braucht eine engagierte Verteidigung, dass man dem eben einmal überhaupt nachgeht.
Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, sie können es nicht. Und der Punkt ist der, auch das, was wir machen, Strafjustiz, führt am Schluss zu Urteilen. Sie können gut begründet sein, sie können
Wir haben kurz ein technisches Problem gehabt. Wir wissen nicht mehr genau, wo wir gewesen sind. Auf jeden Fall haben wir über Gerechtigkeit philosophiert.
Gerechtigkeit ist ein grosses Thema. Man kann nicht über Justiz reden, ohne über Gerechtigkeit zu reden. Und gleichzeitig muss man eigentlich feststellen, das sind Sachen, die miteinander nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Also ein anderes ganz berühmtes Dürrematt-Zitat ist: Gerechtigkeit wohnt in einer Etage, wo die Justiz keinen Zugang hat. Und das trifft es für mich so im Kern, insbesondere wenn man die Vier-Augen-Delikte anschaut. Wir wissen alle nicht, was dort abgelaufen ist, insbesondere in den strittigen Situationen. Ist ein Freispruch gerecht? Oder ist eine Verurteilung gerecht? Oder gibt es nicht die Möglichkeit, dass quasi beide in den Felsenfesten, beide sagen die Wahrheit? Was wäre da ein gerechtes Urteil? Also
die subjektive Wahrheit.
Und in so einer Ausgangslage kann die Justiz nur verlieren. Beziehungsweise sie kann nicht verlieren, sie kann einfach nur, sie kann keine Gerechtigkeit herstellen. Aber sie kann ein faires Urteil machen, wo die Verfahrensregeln eingehalten worden sind. Aber der Anspruch an ein gerechtes Urteil ist vielleicht einer, wo sie nicht erfüllen kann.
Aber siehst du nicht das Problem, dass wir keine Richterausbildung haben? Man wird einfach Richter, weil man am Gericht ist und in der richtigen Partei ist. Aber so wirklich ausbilden zum Recht, also wir sind Juristen, wir kennen das Recht, aber so Erkenntnis, Aussagepsychologie, sind wir ja nicht geschult.
Wir sind nicht geschult, es ist auch kein Bestandteil von der universitären Ausbildung und ich denke, das ist ein Stück weit ein Fehler, insbesondere nachher in der Anwaltsausbildung, dass das nicht zugehört, zumindest nicht im Kanton Zürich. In anderen Kantonen sieht es zum Teil ein bisschen besser aus. Es ist auch nicht ein Bestandteil von einer Richterausbildung und an sich ist das einer der zentralen Faktoren, wo wir müssten können, beziehungsweise mit allen Schwächen, wir werden es nie richtig können, also dann sind wir im Erkenntnistheoretischen.
Ja, genau, geht nicht. Aber es ist ja doch zu fordern, dass man sich möglichst nahe dem annähert.
Das ist so. Ich weiss auch nicht, es wäre von mir wohl eine Unterstellung, zu sagen, die Richter hätten das all nicht. Oder nur weil ich mit dem Urteil nicht einverstanden bin, kann ich nicht daraus schliessen, dass sie das nicht haben. Aber mein Bauchgefühl ist bei vielen tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Sie sehen das ein bisschen anders. Sie haben die Offenheit von Zweifel oder dass es mehrere wahre Aussagen kann geben kann. Das ist irgendwie nicht verinnerlicht.
Ja, und es fällt doch auf, dass aussagepsychologisch sind immer die gleichen zwei, drei Textbausteine, die irgendjemand mal vom Bender Nack reingedöckelt hat. Aber so wirklich Kenntnis über die Materie haben ja, also auch auf Anwalt- und Staatsanwaltschaftsseite, wenig.
Und viele haben Angst, quasi das zuzugeben und sind von ihrer eigenen Meinung derart überzeugt, dass sie es eben erkennen, was wahr ist und was nicht, aufgrund von einer Aussage, die sie aus einem Protokoll herausgelesen haben, dass das schwer ist, quasi zu vermitteln.
Ja, wobei man muss natürlich sehen, eben in dem Moment, wo eine Aussage aus dem Kontext genommen wird und auf Papier erscheint, ist auch die Möglichkeit von der Interpretation viel grösser. Und das ermöglicht ja dann auch erst quasi eine Zuspitzung oder eine Zurichtung zu einem Urteil, wo dann allenfalls eben mit der eigentlichen Aussage gar nichts zu tun haben muss.
Also das wissen wir ja alle, quasi kommunikationstheoretisch, von wegen, was man hört mit verschiedenen Ohren, man redet verschieden, also, und dann hat man die Übersetzungen nicht nur von Fremdsprachen ins Deutsche, sondern von Schweizerdeutsche ins Hochdeutsche. Man
ja, das Nonverbale hast du nicht.
Das Nonverbale fehlt völlig.
Wo die Interpretation massiv würde einschränken.
Und nur schon die Befragungen sind natürlich auf ein Ziel ausgerichtet. Und ich rede nicht mal davon quasi auf ein Geständnis aus. Sondern sie haben von Anfang an einen Fokus und konzentrieren sich auf den. Und in dem Moment, wo jemand ein bisschen ausholt und ein bisschen langatmig Ausführungen macht zu Sachen, die nicht gerade den Kern betreffen, wollen es die Leute nicht hören. Und zwar aus einem nachvollziehbaren Grund. Man erkennt nicht, wohin das eigentlich führen soll. Aber man klemmt dort relativ häufig ab. Und dort geht vieles verloren, was doch relevant wäre für den Fall. Also man kann doch einen Fall und eine Gerechtigkeit herstellen, wenn man nur so einen kleinen Ausschnitt hat. Und trotzdem ist mir auch klar, man kann nicht das ganze Leben neu quasi abhandeln in so einer Strafuntersuchung. Und ich glaube, da haben wir wiederum das Problem in der prozessualer Natur, in dem man darauf beharrt, dass ein Protokoll muss schriftlich in dem Moment festgelegt werden. Das ist anstrengend, es braucht viel Zeit. Und es wäre wohl besser, und vielleicht würde es zu Urteilen führen, die näher, Sachverhalte führen, die näher an der Wahrheit sind oder wie sich es wirklich abgespielt hat, wenn man eben nicht so würde protokollieren, sondern würde aufnehmen und nachher verschriftlichen.
Wie es ja zum Beispiel bei Befragungen von Kind schon heute der Fall ist.
Befragungen von Kind, zum Teil, wenn man auch sogar in der Art trockene Materie wie FINMA-Untersuchungen werden da Untersuchungsbeauftragte eingesetzt und dann hat es ein Tischmikrofon und man redet miteinander, also wird befragt und es kann in alle Richtungen gehen. Das ist natürlich hinten raus ein grosser Aufwand, aber es würde quasi...
Ja, nein, heute gibt es natürlich Software, wo das alles
gerade schreibt. Aber das würde sicherlich zu Sachverhalten führen.
Also du siehst jetzt auch bei der neuesten StPO-Revision. Ist ja auch wieder in Diskussion, man will quasi, wenn man sagt, Teilnahme nicht gewährt, muss immerhin ein Tonband mitlaufen, dass man dann wirklich auch kontrollieren, was wirklich gelaufen ist. Das war mal der Vorentwurf gewesen. Das ist jetzt gespielt worden im Entwurf vom Bundesrat mit der Begründung, das kostet nur viel und bringt nichts.
Ich verstehe die Argumentation nicht, weil es mag zwar hinten raus ein bisschen grösseren Aufwand geben, um es quasi verschriftlichen, allerdings sind Befragungen wesentlich spontaner. Sie sind auch schneller. Es hocken nachher nicht noch irgendwie drei Anwälte drin, die schauen, dass das Protokoll richtig ausgeführt worden ist. Und man hätte ja auch eine Möglichkeit können vorschlagen, die sagt, in vielen Fällen, wenn es nachher einen Strafbefehl gibt, braucht man die Protokoll gar nicht. Also kann man sich den Aufwand wiederum sparen. Und man wird nur verschriftlicht, wenn es irgendwie muss überwiesen werden als Gericht. Aber es wird, also das Kostenargument scheint mir wirklich ein fadenscheiniges. Ich glaube, es ist viel mehr die Befürchtung von, ja, und zwar wiederum nicht von der einzelnen Staatsanwälten, sondern dort von altgedienten Oberstaatsanwälten, die das Gefühl haben, man würde ihnen nachher Suggestivfragen, die dann vielleicht tatsächlich, weil es viel spontaner ist, auftreten und Tore hauen. Und das kann allenfalls sogar passieren, aber das führt doch dazu, dass man insgesamt ein faireres System hat. Wenn das erkennbar ist, wie eine Aussage zustande gekommen ist und nicht einfach nur das Resultat hat auf einem Blatt Papier.
Ja, und im Übrigen ist es ja so, dass man nicht alles muss eins zu eins transkribieren, sondern man kann ja auch eine Zusammenfassung schreiben und dann kann man die entsprechenden Stellen nachhören.
Das wäre sicherlich möglich.
Wobei eben, ich habe auch schon Fälle gehabt, wo ich auf Aufnahme bestanden habe, dann ist die tatsächlich getätigt worden und dann sagst du am Obergericht, hey, Minute 22, 34, müsst ihr genau anhören, weil dort entlarvt sich Folgendes. Ich bin überzeugt, die sind das nicht nachhören.
Das ist denkbar.
Was ist eben das Problem? Man hat es schon immer so gemacht und der Mensch ist einfach ein träges Wesen und etwas ändern, ja, ich weiss nicht, was passieren muss, dass das kommt, oder?
Ich glaube, es gibt schon Tendenzen, die in die Richtung laufen, aber es gibt noch wahnsinnig viel Widerstand. Und die Diskussion mit dem Teilnahmerecht ist völlig eine andere und man fokussiert sich auf die und versucht nicht gesamthaft ein besseres System zu schaffen.
Aber das ist halt, weil die ganze StPO einfach auch ein Flickwerk ist. Also mit dem ursprünglichen Entwurf Schmid hat es ja dann schlussendlich nicht mehr so viel zu tun gehabt.
Völlig korrekt.
Kurz jetzt noch, warum braucht es überhaupt eine Verteidigung?
Eine Verteidigung ist zentral, nur schon aufgrund von dem völligen mächtigen Ungleichgewicht, wo in der Strafjustiz besteht. Also der Staatsapparat hat Zwangsmassnahmen in der Hand, geheime Überwachungen, Hausdurchsuchungen und Untersuchungshaft. Und der Beschuldigte ist dem gegenüber völlig ausgeliefert. Er ist auch intellektuell völlig überfordert, gerade in einer Haftsituation, der Kunde wird aus seinem Leben rausgerissen, weiss nicht, wie ihm geschieht, kennt die Vorwürfe nicht und er kennt die Regeln von einem Verfahren nicht. Wenn man ein System will, wo ein faires Resultat kann herbeiführen kann, nicht unbedingt das Gerechte, aber ein faires, muss der jemand das seiner Seite haben, wo ihn effektiv kann beraten kann, weil er es kennt und weil er auch nicht beteiligt ist. Er hat nichts drin, er hat keinen Vorteil. Und das kann nur mit einer richtigen Verteidigung gewährleistet werden. Und je schwerwiegender der Verdacht oder die Vorwürfe, desto wichtiger ist die Verteidigung. Und ich verstehe nicht, wieso dass man in einer StPO drin hat, dass quasi gewisse Grundsätze grundsätzlich gelten. Aber dann heisst es, ja, bei schweren Delikten, dann können wir von dem Abstand nehmen. Das ist doch die Absurdität in reiner Form, wenn man sagt, je mehr das für jemanden auf dem Spiel steht, desto weniger müssen sich quasi, sind die Regeln, die für Parkbussen gelten für ihn auch. Das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Und es ist einfach quasi aus der Angst heraus, jemanden freizusprechen müssen.
Und was macht die zum Teil grauenhafte Sachverhalt mit dir selber?
Ich kann relativ gut davon abstrahieren. Ich trage es selten mit heim. Es gibt ein, zwei Fälle, wo ich persönlich mit heim genommen habe. Und das ist nicht mal in erster Linie wegen den Vorwürfen, sondern wegen dem, was nebendran passiert ist. Also es ist ein Klient, der in Untersuchungshaft war, wo sich die Frau dann das Leben genommen hat und er hat in der Haft das erfahren, dann hat man ihm die Teilnahme an der Beerdigung verweigert und das ist menschlich für mich derart nicht nachvollziehbar gewesen. Das hat mich mitgenommen. Die Fälle selber, das klingt mir wirklich relativ gut, um zu sagen, jetzt ist Feierabend.
Aber auch wenn der Cut klingt, macht es ja gleich etwas mit dir. Also ich kann vielleicht das Erlebnis schildern. Ich bin mit eine relativ grosse Gruppe Juristen an einem Fußballmatch. Ich war noch ein bisschen jünger gewesen. Und mir ist dann einfach aufgefallen, dass gewisse Ältere schon sehr abgelöscht gewirkt haben.
Aber über die Fälle? Oder ist es wegen einer gewissen Resignation, von wegen, wir als Strafverteidiger sind wir immer, wir sind der David und nicht der Goliath. Und wir kommen regelmäßig auf den Grind über in Fälle, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt einfach nicht mehr ein faires Verfahren. Und ich glaube, das macht etwas mit mir. Also ich erkenne es, wenn ich einen Haftfall habe, und ich habe mich ja mit Haft einigermaßen auseinandergesetzt, wenn ich Haftfall habe und ich kann nicht nachvollziehen und immer aufs Neue wieder, was da abgeht, dann resigniere ich vielleicht zu einem gewissen Punkt. Und darum meine Frage, haben quasi die älteren Kollegen, die du erwähnst, haben sie mit dem System resigniert oder haben die Fälle kaputt gemacht? Also quasi Sachverhalte, die abgeklärt werden müssen. Mir macht quasi die Resignation, der Frust, der manchmal entsteht, fast mehr Bauchweh.
Empfindest du denn deinen Job an sich also als nicht belastend?
Ich habe wirklich das Glück, ich einen Beruf gefunden zu haben, der mir jeden Tag Freude macht. Es gibt Belastungen. Und es sind menschliche Belastungen, es ist eben quasi gewisse Frust, die manchmal entstehen, wenn man das Gefühl hat, man redet gegen eine Wand an. Aber eine Belastung in dem Sinn, dass es mich runterzieht und persönlich ich mit dem zu kämpfen habe, das habe ich Gott sei Dank nicht.
Wir haben ja vorhin kurz das Thema geredet, dass du keine Angst oder noch nie hast mehr Angst haben vor deinen Klienten, bis auf einen Fall. Hat es denn auch schon gegeben, dass du Angst müssen haben vor Gegenparteien? Oder?
Es hat ganz kürzlich eine Konstellation gegeben, wo mir zum ersten Mal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gegeben hat. Und zwar ist es eigentlich ganz, ganz ein tragischer Fall. Es ist ein Klient von mir, der hat einen Tanklastwagen gefahren, ist losgefahren und hat eine Mutter und ihren Sohn gestreift. Der Bub ist verstorben, die Mutter war verletzt und hat ein ungeborenes Kind verloren. Und das ist ein wahnsinnig tragischer Fall und die Familie kommt mit dem nicht zu Schlag. Und sie leidet wirklich unter dem und das ist absolut nachvollziehbar. Und man sieht es in den Einvernahmen, innen hockt der Vater, ich weiß nicht, ob es das Gescheitste ist, dass er bei jeder Einvernahme mit dabei ist, aber das ist die Sache von seinem geschädigten Vertreter. Er hockt drinnen und hat ein grosses Bild von seinem Sohn, wo er am Staatsanwalt irgendwie immer zeigt und allen, die dort drinnen sind. Das ist für ihn extrem belastend. Und dann bin ich vor kurzer Zeit mit meinen Töchtern in einem Restaurant gewesen und es kommt mir einer entgegen, er ist mir am Anfang irgendwie bekannt vorgekommen, ich konnte nicht genau zuordnen. Und ich glaube, ihm ist es etwa gleich gegangen und dann ist bei beiden 20 Graben, wer das jetzt quasi, wer wir da vis-à-vis haben. Und dann habe ich gesehen, wenn er so zwei, drei Mal so ein bisschen um den Tisch, wo ich mit den Kindern am Essen war, so ein bisschen umgeschlichen ist. Und so ein bisschen uns genau angeschaut hat und dort war es zum ersten Mal eine mulmige Situation, weil ich nicht weiss, wie es ihm psychisch geht. Und ich würde es verstehen, wenn es ihm nicht gut geht. Und dann sieht er noch quasi den Verteidiger von dem, was sein Sohn vielleicht auf dem Gewissen hat oder vielleicht auch nicht, hockt dort und ist glücklich mit seinem Kind. Ich weiss nicht, was mit dem passiert. Und wenn es nur um mich gegangen wäre, wär das gleich gewesen, aber ich habe meine Kinder dabei gehabt. Und dort habe ich müssen sagen, ich gehe dieser Konfrontation aus dem Weg. Ich habe dann direkt zahlt den Kindern gesagt, dass sie daheim kommen, dass sie ausnahmsweise etwas über, was sie sonst nicht bekommen hätten. Aber ich wollte dieser Situation aus dem Weg gehen. Und das ist das erste Mal. Und ich hätte sogar Verständnis also ich habe sogar ein grosses Verständnis für die Situation, die für ihn schwierig war, um quasi zu sehen und die Nase gerieben zu bekommen, wie der Verteidiger von dem ganz gemütlich und glücklich mit seinen Kindern dort ist. Und er hat das nicht mehr.
Und wie bist du jetzt mit dem umgegangen? Also du bist dann gegangen mit deinen Kindern? Und das war es?
Ich bin gegangen mit dem Kind. Ich habe mir das nochmal überlegt, würde ich es jetzt nochmal gleich machen oder hätte ich bleiben sollen, hätte ich ihn ansprechen sollen. Das war für mich ganz klar, nein, das geht nicht. Ich glaube,
aber das hast du mit dir selber ausgemacht?
Das habe ich mit mir selber ausgemacht. Ich habe es mit zwei, drei Leuten besprochen, einfach, dass ich wirklich zum ersten Mal die Situation hatte, dass mir ein bisschen unwohl war. Es ist jetzt auch nicht etwas, wo man schlaflose Nächte wird langfristig bereiten, aber es ist das erste Mal die Situation, wo man unwohl war.
Wie viele Stunden schaffst du pro Woche?
Das ist extrem abhängig von der Phase. Ich weiss nicht, wie es dir geht, ich nehme aber etwas ähnlich. Wir haben Phasen, oder ich habe Phasen, wo es relativ ruhig läuft. Also von der Corona-bedingten Ruhe möchte ich gar nicht reden. Die war bei mir ein bisschen ausprägter als bei anderen. Und dann gibt es wieder Momente, wo überall alles explodiert. Und dann hat der Tag zu wenig Stunden. Ich kann dir nicht sagen, wie viel dass ich im Schnitt pro Woche arbeite. Ich arbeite aber nur 70%, weil ich 30% nach Kinderbetreuung mache. Was dann aber dazu führt, dass ich einfach vielleicht am Abend mal etwas noch machen muss oder am Wochenende noch etwas muss machen. Das geht alles recht gut.
Wie handelst du denn das mit den Kindern, wenn jetzt wieder mal alle gleichzeitig etwas wollen? Haftfall hast, gleichzeitig kommt natürlich gerade noch ein Urteil, wo du das Rechtsmittel musst erheben.
Ich habe das Glück, auf ein Umfeld zurückzugreifen, wo auch da
wo auch flexibel ist.
Wo auch flexibel ist.
Eben, anders geht es ja
anders nicht. Anders geht es absolut nicht.
Und du bist ja in einer Kleinkanzlei. Wie machst du denn das mit Ferien?
Das ist eher ein kleines Thema. Allerdings haben wir, ich glaube, vielleicht gegenüber einem Zivilrechtler oder einem Familienrechtler einen Vorteil, wenn bei uns etwas reinkommt. Auch etwas, wo man müsste Beschwerden machen. Haben wir erstens 10 Tage Frist. Oder Berufung ist noch ein besseres Beispiel. Wir müssen in dem Moment, wo das Urteil rauskommt, nicht gerade wieder quasi wirklich in die Arbeit hineingehen. Also wenn ich ein schuldgesprächendes Urteil bekomme, kann ich mal Berufung anmelden. Das ist nicht ein grosser Aufwand. Der Aufwand kommt hinterher raus. Darum, das funktioniert mit der Ferienvertretung relativ gut. Ich war jetzt gerade eine Woche in der Ferien gewesen. Es kommen Eingaben rein und dann findet halt einfach in dieser Zeit keine Einvernahmen statt. Aber das funktioniert bei mir noch relativ gut. Ich weiss, es gibt andere Kollegen, die da ein bisschen mehr haben. Liegt vielleicht aber auch daran, dass die Arbeitsauslastung bei mir schon im Grundsatz ein bisschen weniger krass ist, weil ich nur 70% arbeite. Das gibt mir wahrscheinlich ein bisschen mehr
Flexibilität. Das gibt ein bisschen Spazier, ja, mit einem vor allem flexiblen Umfeld.
Ja.
Ja. Wie findest du den Abstand? Du hast vorhin gesagt, du drehst nichts heim, du kannst gut Feierabend. Machst du etwas bewusst? Du meditierst, gehst gut joggen?
Also einerseits sind die Kinder der beste Ablenkungsfaktor überhaupt. Also wenn ich wirklich merke, ich bin gerade laufe am Anschlag und dann betreue ich Kinder irgendwie den ganzen Tag, die lassen es gar nicht zu. Und zwar zu Recht, dass ich quasi mich dann irgendwie zu sehr mit dem Beruf auseinandersetze. Und das führt so automatisch zu einer gewissen Entschleunigung, auch wenn es im Moment manchmal dann fast nicht aushaltbar ist. Weil ich weiss, ich müsste eigentlich für Kinder da sein und dann weiss ich trotzdem, jetzt ist irgendwo wieder etwas explodiert. Das führt manchmal schon zu einer gewissen Anspannung. Ich gehe Töff fahren, wenn es manchmal zulässt. Ich verbringe viel Zeit mit der Familie. Ich habe jetzt vor ganz kurzem angefangen mit Yoga machen, weil ich gemerkt habe, ich habe auch Rückenschmerzen und vielleicht irgendwie so etwas Entspannendes. In der Entspannung würde man auch gut tun, körperlich wie auch geistig. Und was ich viel mache, ist lesen, kochen. Ich kann extrem abschalten beim Kochen. Also ich denke, man muss nebendran noch Hobbys haben und pflegen und das Umfeld haben. Weil wenn man nur noch den Beruf hat, dann verliert man auch ein bisschen den Draht zur Realität und zu dem, was wirklich wichtig ist. Und wir sind am Schluss, wir haben eine Rolle, aber wir sind nicht die Rolle.
Du hast vorhin gesagt, du liest gern, du hast in diesem Podcast Dürrenmatt zitiert. Hast du Buchempfehlungen an mich?
Ganzen Haufen. Also quasi gern alles.
Mal an.
Alles von Dürrenmatt. Sensationell. Ich lese einmal im Jahr etwa von Dostojewski einen Teil aus den Gebrüdern Karamasow, nämlich der Grossinquisitor. Kafka, ein grosser Fan. Ich habe Freude an den Existenzialisten wie Sartre und Camus. Nietzsche finde ich lässig zum Lesen.
Und wieso sollen Strafverteidiger das alles lesen?
Also gerade die Existenzialisten, was wir machen, unsere Tätigkeit hat mit existenziellen Fragen zu tun. Wir können zum Beispiel sprachlich viel lernen von Autoren, auch was ist gut verständlich, was ist nicht verständlich. Also ich müsste nicht irgendwie ein hegelianisches Plädoyer wieder halten, das kann ich einfach niemand überzeugen. Dann ist irgendwie ein Schriftsteller wie Martin Suter, der sehr eingängig ist, doch viel, viel näher, den kann ich überzeugen. Also man kann da viel lernen. Und es gibt wahnsinnig viele Inputs. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja, obwohl bei uns jeder Fall einzigartig ist, die Grundprobleme sind immer wieder die gleichen. Und das begegnet mir quer in der Literatur, auch in den Filmen, was auch immer. Es öffnet einem die Augen und gibt einem manchmal eine Perspektive. Und manchmal nur ein lustiges Zitat, das man im nächsten Plädoyer einbauen kann.
Du hast jetzt alles Literatur genannt. Was ist das beste Jus-Buch?
Beste Jus-Buch?
Im Strafrecht. Neben unserem.
Also, ein Buch, das mich berührt hat von einem Jurist, ist beispielsweise Diktate über Leben und Tod, ja. vom Noll.
Vom Noll, ja. Aber es ist kein Sachbuch. Lassen wir nicht gelten.
Sachbuch? Das ist jetzt eine gemeine Frage. Ich lese eigentlich relativ wenig Sachbücher. Ich glaube, vielleicht wirst du mir jetzt vorwerfen, sage ich wiederum, kein Jus-Buch, etwas, was mir am meisten gebracht hat, wirklich gebracht hat für meine Tätigkeit, sind Bücher zur Aussagepsychologie. Weil das kann ich probieren, eins zu eins umsetzen, und es ist nicht wieder irgendwie eine abstrakte Theorie irgendwie über ein Rechtsproblem. Das bringt mich nicht weiter. Das sind die Punkte, die ich meine, die bringen mich echt, die helfen mir im Arbeiten.
Gut, dann habe ich noch eine Frage. Das lasse ich gelten. Eine Frage zum Abschluss. Wenn du in der Strafjustiz etwas dürftest und könntest ändern, was wäre es?
Mehr intellektuelle Flexibilität und Offenheit auf Seite von der Strafjustiz oder von den Mitgliedern der Behörde insbesondere.
Was meinst du damit?
Von den Gerichten.
Mehr Neugier
am Grund Fall.
Vom Sachverhalt. Das Graben.
Auch zuzulassen, dass man zwar das Gefühl hat, jemand könnte etwas gemacht haben, aber zu wissen oder das Gefühl haben, ich zweifle irgendwo. Also wenn man quasi zum
Verhalten sagt. Aber wenn man sagen, eben keine Frage stellt, dann zweifelt man eben auch nicht.
Ja, man kommt dann nicht weiter. Und das heisst, man ist schon vorgespurt. Also ich wünsche mir da ein bisschen mehr Offenheit. Offenheit auch, wo zu Moraldilemmata führt, auf Seiten von wem auch immer es betrifft. Und das zuzulassen und zu sagen, weiss ich es denn wirklich? Bin ich derart überzeugt? Oder auch, hey, was bedeutet das eigentlich? Und zwar, was bedeutet das? Das kann ja auch sein, was bedeutet das, wenn ich einen Freispruch erlasse? Und das heisst nicht, dass ich nachher nicht freisprechen soll, aber dass man da reflektiert, was es bedeutet, bei einem Freispruch, bei einem Schuldspruch, bei einer Haftanordnung. Also ich denke, ein bisschen weniger abstrakt, sondern wirklich die Vorstellung, was heisst das eigentlich für den Mensch?
Ich weiss, du bist ja ein grosser Fan von Zitaten. Unter welchem, was ist das Zitat zu diesem Podcast?
Ich weiss nicht, ob ich das Zitat richtig könnte wiedergeben. Es ist ein Walser-Zitat und im Kern sagt es, es gibt keine Wahrheit, sondern nur Versionen.
Vielen Dank, Diego.
Danke fürs Gespräch, Duri.